man kann sich Stress vorstellen wie Fieber. Fieber kennen wir ja alle. Und Fieber ist keine Krankheit, sondern Fieber ist die Reaktion unseres Organismus auf Krankheitserreger. Der Organismus versetzt jetzt diesen ganzen Körper in einen neuen Zustand, nämlich in eine Abgeschlagenheit, in eine Appetitlosigkeit. Er sorgt dafür, dass wir schlafen wollen und ihn machen lassen wollen, dass wir nicht essen und den Darm jetzt noch belasten, weil er macht ja nun ganz viel Wärme im Körper und er sorgt eben dafür, dass jetzt Viren, Bakterien angegriffen werden können. Und das Prinzip dahinter heißt Allostase, kommt aus dem Griechischen und ist zusammengesetzt aus Allos und Tase. Und das eine heißt Veränderung, das andere heißt Stabilität. Das heißt, es ist die Veränderung für die Stabilität wieder.
Okay.
Und genau das ist Stress. Mhm. Stress ist ein allostatischer Zustand. Der Körper versetzt uns in eine Veränderung, damit wir wieder zurückkommen in den ausgeglichenen Zustand, weil wir das Problem gelöst haben, weil wir der Gefahr entkommen sind. Das heißt, wenn wir Stress haben, ist es eigentlich immer der Hinweis, irgendwas braucht gerade deine Aufmerksamkeit und bitte tu jetzt was.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag. Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Sven Häusler und es geht in dieser Folge nochmal um Stress. Und ganz ehrlich, wer kennt ihn nicht? Ohne euch stressen zu wollen, kommen wir gleich zur Sache, beziehungsweise zu unserem Besuch. Er ist 1979 in Berlin geboren und lebt seitdem auch dort, also hier, also in Berlin. 2009 kündigte er seine unbefristete Festanstellung beim Radio und begann stattdessen mit 30 ein Psychologiestudium mit dem Nebenfach Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Heute moderiert er den Seven Mind Podcast zum Thema Achtsamkeit und den DRK Podcast und ist selbstständig als Psychologe, Coach, Trainer, Autor und Dozent tätig. Herzlich willkommen, René Treder.
Danke sehr, dass ich hier zu Besuch sein darf, lieber Sven.
Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich. Wir sind uns auch schon mal begegnet. Wir haben nämlich vor 6 Jahren schon mal miteinander gesprochen. Da haben wir nämlich mit dir eine Folge von unserem Format Laut gedacht aufgenommen. Und umso schöner ist es, dass der Kontakt irgendwie bestehen geblieben ist und wir uns jetzt hier wiedersehen.
Absolut. Und da ging es um Achtsamkeit. Und Achtsamkeit hat ja auch ganz viel mit dem Thema Stress zu tun, dass wir so einen achtsamen Bezug natürlich dazu haben. Was stresst uns und wie merken wir, ob das es Stress gibt? Und das ist deshalb eine ganz schöne Verbindung an der Stelle auch wieder.
Ja, total. Und Achtsamkeit ist auch eine schöne Überleitung zu unserer kleinen Kategorie Highlight der Woche, weil das ist natürlich auch auf eine Art so eine Achtsamkeitsübung, so mal zu gucken, was ist mir eigentlich, was begegnet mir so, was ein bisschen nachhängt und sich an Dingen zu erfreuen, die unter Umständen gar nicht so ein riesiges Ereignis waren. Wie ist das bei dir? Hast du uns was mitgebracht?
Ja, ich war letzte Woche in Leichlingen, das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Wuppertal. Da habe ich einen Workshop gegeben und ich reise dann immer am Tag davor an und am Tag danach zurück. Und ich bin durch die Stadt gelaufen und da habe ich so einen Lieblingseisladen, weil ich war schon ein paar Mal dort. Und der hatte aber frecherweise gerade Betriebsferien. Und das ist ein Ding, weil wir haben jetzt gerade September, wo wir die Folge aufnehmen. Das heißt, der hat am 1. September sich entschieden, Betriebsferien zu machen, Sommerferien zu machen. Und ich stand erstmal so da und dachte mir, das ist ja ein Ding, so, wir haben ja noch Sommer, ist ja voll das schöne Wetter im September. Und die sind ja auch selbstständig, die da so ein Business betreiben. Die trauen sich ja was, dass die da jetzt gerade zumachen, weil bestimmt wird jetzt viel mehr Eis verkauft als im Oktober oder im November. Warum machen die nicht dann Urlaub? Das war so der erste Gedanke. Und dann dachte ich, aber wie cool eigentlich, was kann ich auch gerade aus dieser Situation lernen für mich als Selbstständiger, nämlich, dass ich nicht mich nur quasi nach dem Takt der Welt richte, der anderen richte, sondern natürlich auch schaue, was will ich, was brauche ich und wie schön, dass die jetzt auch einen Sommerurlaub machen können und halt nicht immer nur im Dezember verreisen. Das war so ein kleiner Aha-Moment, wo ich dachte, ah ja, cool, da habe ich jetzt wieder so eine Kleinigkeit auch für mich gelernt.
Ja, stimmt, kann man versuchen, was davon zu übernehmen, also ist natürlich, also muss man sagen, ist auch eine privilegierte Situation, wenn man dann einen Eisladen ausgerechnet im Sommer irgendwie nicht betreibt. Ich kenne die Geschichte immer so, dass die Menschen dann den Winter an einem Ort verbringen, wo es wärmer ist und dann noch irgendwie so ein Zweitbusiness haben oder so. Aber ja, du hast total recht. Nochmal so zu hinterfragen, lässt man sich da vielleicht von etwas treiben, was sich auch anders gestalten lässt.
Genau, und was verliert man eigentlich? Das ist ja immer die Frage. Und verliert man Kunden? Auch wir sind ja auch beide selbstständig. Jetzt, wir verkaufen kein Eis, wir machen andere Sachen. Aber auch da, so nach welchem Takt richte ich mich eigentlich? Und das sind ja erstmal nur Hypothesen im Kopf, dass ich sage, oh, ich darf zu bestimmten Zeiten das nicht machen. Zum Beispiel bei mir war es lange so, dass ich immer dachte, ich gucke mal, wo noch eine Lücke ist im Jahr und da mache ich dann Urlaub. Wo bin ich nicht gebucht worden? Jetzt mache ich das ganz anders. Jetzt gucke ich halt, wo will ich denn hin und was will ich sehen und jetzt buche ich mir was und dann steht jetzt auch schon drin für Monat XY, da bin ich und dann kann ich da halt keinen Auftrag annehmen. Und ja, das ist eben die Frage, welches Leben lebe ich denn eigentlich? Lebe ich noch mein Leben oder lebe ich irgendwie nur den Business-René?
Ja, das ist auf jeden Fall so ein selbstständigen Ding, ne? Also halt, ich mache dann Urlaub, wenn nichts anderes ist, was dann oft ist, das Resultat ist dann oft, dass man am Ende des Jahres keinen Urlaub gemacht hat.
Ganz genau.
So,
ja,
diese Einsicht, so, man muss das betrachten wie ein Auftrag, wie ein Projekt und ansonsten wird es nicht funktionieren. Das, ich glaube, dafür haben viele Selbstständige schon viel Zeit mit verbracht, zu dieser Erkenntnis zu gelangen.
Ja, ich glaube auch, wenn man das halt nicht macht, vielleicht hat man dann natürlich mehr Geld eingenommen, aber auch die Unzufriedenheit ist auch angestiegen an der Stelle, weil irgendwann sind die Batterien auch erschöpft und irgendwann fühlt man sich dann auch wie so ein Sklave und denkt sich, na gut, jetzt habe ich hier noch 5 Tage frei, weil ich da nicht gebucht wurde und jetzt darf ich an dieser Zeit, die niemand wollte, da darf ich jetzt für mich was tun. Und ich glaube, der Weg ist andersrum viel schöner, dass man eben auch im Laufe des Jahres natürlich guckt, vielleicht mal im Frühling was machen, im Sommer, im Herbst was machen, dass man auch so kleine Breaks hat. Mhm. Das ist so nochmal diese schöne Bestätigung, dieser schöne Aha-Moment da bei dieser Eisdiele gewesen. Ja. Was hast du denn erlebt letzte Woche für dich?
Ja, mein Highlight ist ganz, ganz frisch. Ich kann es jetzt erzählen. Wir haben gestern eine Podcast-Live-Aufzeichnung gemacht. Mhm. Und das war total schön, weil es war inhaltlich ganz toll. Es war mit dem Wortkünstler Chief. Und es war inhaltlich ganz toll. Es war wirklich, das waren 2 schöne Folgen. Also wir haben an einem Abend 2 Folgen aufgezeichnet. Und es war toll, weil es halt eben im Publikum war und weil es halt auch ein Event war. Und ich mag das sehr gerne. Ich mag schon auch die Bühne dann gerne und ich mag die damit einhergehende Aufregung. Mhm. Kommen wir gleich noch drauf. Ich empfinde das als einen positiven Stress. So, und als ein Zustand, wo dann eher die Sinne nochmal geschärft werden und ich mag diese damit einhergehende Nervosität, die natürlich da ist, weil da steht dann so ein bisschen mehr auf dem Spiel. Mhm. So, die Fallhöhe ist ein bisschen größer, wenn eine Gruppe von Leuten irgendwie zuguckt und zuhört. So, und da habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr ich das mag, auch Sachen mit Publikum zu machen.
Genau, es ist ein bisschen Stress im positiven Sinne, eine ganz andere Energie. Du hast die Fallhöhe auch angesprochen. Das heißt, dann geht ja auch so ein bisschen im Kopf was los. Oh Gott, was ist, wenn denen das nicht gefällt oder die Technik nicht funktioniert? Und wir beide, ganz entspannt jetzt hier, wenn die Technik kurz ausfällt, dann machen wir halt eine Pause und gucken, wie geht's wieder weiter. Ja. Und wir enttäuschen kein Publikum oder so. Und da ist eine ganz andere Stimmung natürlich da.
Ja, genau. Genau, das war so mein Highlight. Diesmal gar nicht so ein kleines Ereignis, so, aber... Genau, das habe ich mitgebracht. René, es ist ja eine Menge jetzt passiert bei dir, so in den letzten 6 Jahren, seitdem wir uns gesehen haben. Es gab auch so glaube ich, auch ein bisschen eine Veränderung in der Ausrichtung deiner Tätigkeit, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ich glaube, du bist auch noch mal mehr in den Bereich auch von Workshops gegangen und so. Habe ich das richtig wahrgenommen?
Genau, also ich mache jetzt nur noch Workshops und Vorträge. Ich mache jetzt gar kein Radio mehr. Ich hatte dann zwischendrin während des Studiums auch nochmal Radio gemacht und das auch nochmal sehr lange gemacht, auch parallel dann zu meiner Selbstständigkeit als Psychologe. Und irgendwann habe ich immer mehr Workshops gemacht, immer weniger Radio. Und dann kam der Cut, dass ich gesagt habe, jetzt höre ich ganz auf beim Radio. 20 Jahre habe ich es insgesamt gemacht, also war dann nochmal so ein zweites Beenden. Das erste Mal eben mit 29, um studieren zu gehen. Und das zweite Mal dann mit, weiß ich gar nicht mehr wie alt, vor 3 Jahren oder so, um dann zu sagen, ich mache das jetzt 100% mit der Psychologie. Und ich habe 2 Bücher in der Zwischenzeit geschrieben, also tatsächlich eine Menge passiert. Ja, ich habe mir auch tatsächlich nochmal die kleine Folge angeguckt von vor 6 Jahren und habe auch nochmal überlegt, was hat sich auch so thematisch verändert. Also das Thema Resilienz ist nochmal gekommen, also so ein Begriff auch nochmal, also auch nochmal was anderes als Achtsamkeit. Achtsamkeit eben als im Hier und Jetzt leben und Resilienz eben auch nochmal so eine ganz bewusste Strategie, eine ganz bewusste Haltung, um mit den Dingen des Lebens umzugehen. Da gehört Achtsamkeit natürlich auch dazu. Und jetzt kam das Stressthema nochmal dazu, weil ich bei Workshops häufig gemerkt habe, wenn ich über Resilienz spreche, dass ich Stress immer so vorausgesetzt habe. Jeder weiß doch, was Stress ist, jeder weiß doch, wie Stress funktioniert. Alle haben ja Stress und alle reden immer über Stress. Und dann habe ich aber gemerkt, ah stopp mal, da gibt's ganz viele Mythen und ganz viele Halbwahrheiten. Und viele Leute haben gar keine so richtige Idee davon, welchen Anteil haben sie vielleicht auch in ihrem Stress oder wodurch entsteht Stress, wie verändert Stress das Denken, das Fühlen, das Wahrnehmen, das Handeln. Und dann dachte ich mir, okay, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal festhalten in ein neues Buch. Und das ist alles passiert in den 6 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Jetzt in Bezug auf die Workshops und so, wer bucht denn dich da so? Sind das Firmen für ihre Mitarbeitenden oder wie ist das?
Ganz genau. Das sind Team-Workshops oder Unternehmensworkshops. Die heißen auch nicht immer Stress-Workshop. Manchmal ist es auch Team-Building. Das hat ja auch was mit Stress zu tun, auch mit Resilienz zu tun. Wie kann man ein resilientes Unternehmen sein? Jetzt gibt es gerade ganz viele wirtschaftliche Probleme. Da merke ich auch, dass viele Unternehmen sagen, wir müssen unseren Mitarbeitern was anbieten, weil die haben Ängste, die machen sich Sorgen oder die haben vielleicht auch eine Mehrbelastung. Und da wollen wir gerne die mit dem Thema Resilienz oder auch Stressmanagement vertraut machen. Also ganz viele unterschiedliche Aufhänger gibt es. Und mal ist es ein ganz kleines Unternehmen, mal ist es ein ganz großer Weltkonzern. Das ist total verschieden. Aber eigentlich ist es dann doch immer sehr ähnlich, was so die Themen sind. So die Kommunikation ist immer ganz wichtig, wenn wir über Stress sprechen. Aber eben auch so die Gestaltung vom Arbeitsplatz oder auch so Abläufe. Und natürlich der Mensch selber hat immer einen ganz großen Einfluss natürlich auf sein eigenes Stresslevel.
Ja. Wie gehst du denn bei so beruflichen Veränderungen? Wie ist denn das bei dir? Bist du der Initiierende dieser Veränderung oder gehst du mit so einem Fluss, dass du merkst so, ah, guck mal, ich kriege ja jetzt irgendwie mehr und mehr Anfragen in der Richtung, na, vielleicht sollte ich dann das Radio sein lassen und lieber das machen oder forcierst du das? Wie ist denn das?
Es ist ein Fluss, also schon merken, da verändert sich was, aber natürlich auch, jetzt kommt die Achtsamkeit wieder so hineinspüren und merken, aha, ich habe mich verändert, das Radio hat sich vielleicht auch verändert, ja, und wir beide haben uns vielleicht auch auseinandergelebt an der Stelle und dann zu gucken, okay, will ich das noch machen? Und ich merke auch immer, ich hinke mit meinen Entscheidungen immer so ein paar Monate hinterher, weil ich dann doch auch so von Hause aus so ein sicherheitsorientierter Typ bin, durch meine Familie irgendwie, wie ich großgezogen worden bin. Und bis ich dann meine Entscheidung treffe, dauert es schon so ein bisschen. Und wenn ich sie dann getroffen habe, denke ich mir, hey René, eigentlich hättest du die auch schon vor einem halben Jahr treffen können. So.
Ja, aber normal auch, oder? Also das, was man da sich das auch erst eine Zeit lang anguckt und ist es jetzt vielleicht eine ganz kurzzeitige, eine kurzfristige Entwicklung oder so oder hält es länger an? Ich glaube, dass man da jetzt nicht so sofort reagiert, ist eigentlich auch...
Genau, also die Sicherheit kickt da so durch. Es gibt bestimmt Menschen, die viel impulsiver und viel schneller auch so eine Entscheidung treffen. Sind ja immer große Entscheidungen, etwas zu verändern. Da kann man ja nicht morgen sagen, ah, ich habe mir das anders überlegt, komm, wir machen es jetzt wieder anders.
Ja.
Das sind ja schon so große Themen.
Ja. Sag mal, können wir mit Emotionen und mit Zuständen einfach besser umgehen, wenn wir sie klar benennen können? Also wenn es dafür einen Namen gibt? Zum Stichwort Stress, also ne, du hast es in deinem Buch geschrieben, das ist ja nicht, dass schon seit 5000 Jahren Menschen diesen Begriff kennen.
Ja, der ist ganz neu eigentlich, gerade mal so 100 Jahre alt, aber dann auch erstmal nur in der Wissenschaft und dann hat es nochmal viele Jahrzehnte eigentlich gedauert, bis er so in die Alltagssprache gekommen ist und dann hat er ja einen Boom auch plötzlich erlebt. Und das ist schon interessant, also könnten wir den Stress, den wir heute empfinden, auch haben, wenn wir diesen Begriff gar nicht so haben?
Genau.
Und da würde ich sagen, ganz so wahrscheinlich nicht. Also wenn wir konkret einfach sind und das ist auch so ein bisschen die Empfehlung dann im Buch an der Stelle in dem Kapitel zu sagen, lass uns doch mal das vielleicht ein bisschen so machen wie die Menschen früher, nämlich nicht immer nur von diesem Oberbegriff Stress sprechen, der stresst mich, das stresst mich, ich fühle mich gestresst, sondern sei doch mal konkret und sag, ich merke, dass ich irgendwie total schlapp bin und müde bin und gar keinen Antrieb habe. Das wäre ja Stress. Oder dass ich mega aufgeregt bin und dass es mir schwerfällt einzuschlafen, auch das ist Stress.
Ja.
Oder sag nicht, der stresst mich, sondern sag, es ärgert mich, dass er mich nicht sieht oder mich nicht wertschätzt oder mich so behandelt hat oder mir was weggenommen hat. Oder sage, ich habe Angst, dass das Geld nicht reicht oder ich mir die Wohnung nicht finanzieren kann, dass meine Partnerschaft flöten geht oder was auch immer. Also sei konkret, weil wenn es konkret formuliert ist, dann gibt es ja auch konkrete Anknüpfpunkte, wo wir sagen können, da kann ich ja mal schauen, wo habe ich Gestaltungsspielraum, was kann ich jetzt eigentlich tun? Also wegzukommen von diesem Wort ist, denke ich, ganz wichtig, weil wir uns ja auch so schnell einigen können. Ah ja, ich habe Stress, du hast Stress, der Mensch, dann sind wir ja richtig, weil Stress ist ja irgendwie auch ein Lob und ist auch ein Beweis, dass man erfolgreich ist oder dass man gebraucht wird. Ja. Und lieber mal genau zu gucken, was ist denn das Symptom, was ist der Schmerz oder was ist die Lage eigentlich, um die es gerade geht.
Genau, da wollte ich auch darauf zu sprechen kommen, Stress geradezu als Statussymbol, weil dann ist man ja wichtig für die Gesellschaft und man ist begehrt und die Welt braucht einen und deswegen ist man ja so gestresst, weil man all dem nicht nachkommen kann. Und da habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es sich mit deinem deckt, aber obwohl natürlich Begriffe wie Achtsamkeit und Resilienz sehr viel mehr Einzug gehalten haben in unser Bewusstsein, trotzdem dieses Bild immer noch ganz schön präsent ist. So, wer gestresst ist, ist auch erfolgreich. So eine komische Gleichsetzung. Das mit der Ausdifferenzierung finde ich sehr interessant. Klingt auch so nach, wenn du einen großen Berg von Problemen vor dir hast, dann versuch es runterzubrechen, so, und kleinteiliger zu identifizieren, weil man das dann besser lösen kann. Ne? Also statt zu sagen, boah, bin ich gestresst, was kann man da nur tun?
Genau, da kann man eigentlich nichts tun, außer sagen, ich bin das Opfer oder hoffentlich wird es irgendwann besser, aber ich habe eben keinen Gestaltungsspielraum. Und eigentlich wäre das ja auch die Frage, die der Coach oder der Therapeut stellen würde. So, was genau stresst Sie denn jetzt? Oder wie fühlen Sie denn, dass es Stress ist? Und dass man einfach diesen Schritt für sich selber schon macht und sagt, ich streiche einfach dieses Wort, ich rede jetzt gar nicht mehr von Stress. Und jedes Mal, wenn es mir so rausrutscht oder wenn ich drüber nachdenke, dann versuche ich mir selber diese Frage zu stellen, was ist es dann eigentlich? Und es ist ja nicht nur so, dass unsere Gesellschaft oder so eben diesen Status hat. Wir wachsen ja häufig auch auf in einer Welt oder in einer Familie, in einer Kultur, wo wir eben nur was wert sind, wenn wir gute Leistungen zum Beispiel erbringen oder wenn wir brav sind. Das ist ja etwas, was man als kleines Kind häufig schon so mitbekommt von den Eltern oder auch aus der Schule, dass man funktioniert gefälligst in den ganzen Systemen, wo man ist. Und das heißt, später, wenn man dann erwachsen ist, könnte man eben diesen Eindruck haben, naja, ich bin nur was wert als Mensch auch, wenn ich besonders viel verdiene, wenn ich mir einen tollen Urlaub leisten kann, ein tolles Auto habe oder auch in der Partnerschaft, dass man auch dort vielleicht glaubt, ich bin nur liebenswert, wenn ich was leiste, wenn ich was darstelle. Also, dass diese Glaubensbilder mitkommen. Und das sind natürlich große Stresstreiber immer noch, Stichwort Perfektionismus zum Beispiel. Ja. Die wir dann über Jahre, Jahrzehnte, unser ganzes Leben vielleicht auch mitschleppen können, wenn es uns nicht irgendwann mal bewusst wird, was uns da so antreibt.
Ja. Und trotzdem ist es ja so, dass das, ich hab's ja gerade schon angesprochen, so klar, Resilienz, großes Wort geworden, aber dann in der praktischen Anwendung fällt es ja vielen Menschen doch eben auch so schwer zu sagen, ja klar, wäre ich gerne resilient, aber was heißt denn das konkret und wie mache ich denn das? Könnte der Grund dafür sein, dass so Ratgeberbücher sehr beliebt sind, ne? Dass das Menschen danach suchen, nach Handlungsanweisungen. Wie funktioniert denn das?
Ja, also ich würde erstmal sagen, man sollte sich gar nicht fragen, bin ich resilient oder nicht? Man fragt sich ja auch nicht, habe ich eine Körpergröße oder nicht, sondern man würde sich fragen, wie groß bin ich denn? Das heißt, das wäre dann vielleicht schon mal so der kleine Change, sich zu fragen, wie resilient bin ich denn? Was in mir ist resilient? Was hat mich denn schon getragen? Weil irgendwas gibt es ja, was mir geholfen hat, auch schwierige Phasen, Momente, Situationen gut auch zu überstehen. Was sind da meine Strategien? Ich glaube, da hat jeder was. Und dann kann man eben schauen, kann ich das wieder nutzen, diese Fähigkeit oder diesen Menschen, diese Handlung, kann ich das alles wieder aktivieren oder kann ich was Neues auch finden? Und hinzu kommt, glaube ich, noch, das ist so der Teil deiner Frage gerade gewesen, wir leben auch in einer toxischen Welt. Also es ist gar nicht so leicht, einfach nur diese Absichtserklärung zu haben, ich würde gerne irgendwie stark durchs Leben gehen. Wir werden ja 24 Stunden am Tag beschallt mit ganz viel Stressoren. Und das ist einfach eine riesige Herausforderung in unserer auch gerade aktuellen Zeit. Also wir haben Kriege um uns herum, wir haben, finde ich, eine sehr toxische Kommunikation in der Gesellschaft, in der Politik, in der Medienwelt, die auch so rüberschwappt, auch als ob es normal ist, dass man sich gar nicht mehr zuhört, dass man nicht mehr nachfragt, dass man sagt, du hast diese Meinung, dann können wir nicht mehr befreundet sein oder dann bist du auch scheiße als Mensch, weil du diese Meinung hast oder so. Das ist ja so, was sich so reingeschlichen hat, was ja ganz toxisch einfach ist. Plus natürlich die Medien, die sich auch doll verändert haben. Durch die Digitalisierung haben die ja nochmal auch diesen Negativknopf ganz stark gedrückt, weil sie einfach abhängig sind von den Klicks. Und sie wissen halt, wenn du einen Zeitungsartikel siehst oder einen Online-Artikel siehst, wo drauf steht, gestern sind in Berlin wieder 5000 Flugzeuge sicher gestartet und gelandet, dann wirst du da nicht raufklicken, ja, obwohl das aber eine geniale Information eigentlich ist. Wenn da aber steht, fast wäre gestern am Berliner Flughafen eine Maschine abgestürzt, dann scheint da viel mehr Informationsgehalt drin zu stecken. Wir Menschen, wir wollen ja gerne das Negative wissen, weil da so viel Informationsgehalt drin steckt. Und dadurch bombardieren uns die Medien natürlich von morgens bis abends mit jedem Skandal, mit jedem Tratsch, mit jeder Trennung aus der Promi-Welt immer nur das Negative.
Ja.
Und diese toxische Welt ist eine echte Herausforderung. Das ist einfach viel zu viel für uns. Unser Gehirn, unser Organismus ist nicht für diese Welt, in der wir gerade leben, gemacht. Und dass dann irgendwann eine Überforderung stattfindet, ist total normal eigentlich. Und das sind ja alles erstmal auch nur Symptome, die uns zeigen, so geht's nicht weiter, das ist zu viel. Und das ist ein schöner Hinweis, ich muss eigentlich was verändern.
Ja, okay, das heißt, erster Schritt ist eigentlich erstmal so eine Art Analyse, eine Ausdifferenzierung. Was meine ich eigentlich, wenn ich sage, ich bin gestresst? Was steckt denn dahinter? Was sind die einzelnen Faktoren? Und die Stressoren zu identifizieren, zu sagen, okay, was ist denn das jetzt? Um dann daraus Schritte abzuleiten vermutlich, oder? Wie ist dann das Vorgehen, wenn ich weiß, ach guck mal, ja, das sind die Sachen, die mich belasten. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Gibt's dafür dann nochmal eine Methodik?
Der Change. Also das ist halt die Frage, wenn ich den Schmerz identifiziert habe, was den Schmerz auslöst, lasse ich jetzt den Stachel an der Stelle im Körper drin und sage, ah ja, cool, jetzt weiß ich, warum es da wehtut und entzündet und immer dicker wird. Oder sage ich, ich brauche irgendwie jetzt eine Möglichkeit, den Stachel daraus zu ziehen. Und ich sage, wir brauchen eine radikale Selbstfürsorge, gerade in der aktuellen Zeit. Und Selbstfürsorge, der Begriff ist klar, dass man sich um sich selbst kümmert. Aber radikale Selbstfürsorge geht nochmal darüber hinaus. Also, dass man nicht nur sagt, oh, ich nehme jetzt ein Bad oder ich trinke jetzt eine kalte Limo, weil ich das gerade brauche oder so, sondern das Wort radikal aus dem Lateinischen heißt ja Wurzel. Das heißt nicht gewaltvoll, das verwechseln wir manchmal. Das heißt Wurzel, an die Wurzel gehen. Das Radieschen ist das Wurzelding, was wir essen. Und eine radikale Selbstfürsorge heißt, wir müssen an die Wurzel gehen. Also das geht um unsere Gewohnheiten, um unsere Rituale, um unsere Glaubenssätze. Und da anpacken und mal den Garten entmisten und gucken, was brauche ich da und was brauche ich nicht, was schadet mir? Und dann nochmal sehr genau gucken, wo kommt denn der Stress her? Wo kommt denn die Angst her, wenn wir es jetzt wieder konkret machen? Wo kommt denn meine Unsicherheit her? Wo kommt meine Unzufriedenheit her? Wo kommen meine Schlafprobleme her? Und jetzt kommt eben dann die Wurzel rausreißen ran. Und das kann hart sein. Und da braucht man vielleicht auch Handschuhe, um das rauszureißen. Und man ist danach vielleicht auch dreckig. Und das hat jetzt keinen Spaß gemacht, diesen Garten da auszumisten. Aber ich denke, dass das der Weg ist, sich seinen Garten dann neu zu pflanzen und zu sagen, so möchte ich gerne leben. Und das heißt konkret, so möchte ich meine 24 Stunden gestalten. So möchte ich meine sozialen Beziehungen gestalten. Und da genau raufzuschauen und schauen. Und das heißt radikale Selbstfürsorge. Und ich finde es so wichtig, weil ich im Workshop immer wieder Menschen erlebe, die sagen, ich kann ja nichts ändern. Ich habe jetzt diese Arbeit, meine Eltern sind pflegebedürftig, der Bruder kümmert sich nicht um die und wenn ich das nicht mache, macht's keiner. Und jetzt, René, was erzählst du mir denn hier von durchatmen und entstressen? Ich kann ja nichts machen. Bis sich da nichts verändert, kann ich nichts machen. So. Und das stimmt nicht ganz. Also natürlich kann man was machen, natürlich kann man Einfluss nehmen auf Dinge, nicht auf alles, nicht zu 100%, aber jetzt eben zu schauen, wo habe ich denn Einfluss? Und jetzt genau zu gucken, und wenn wir nur einen Punkt rausgreifen, dann wäre es die Handynutzung.
Mhm.
Ja, man kann mit dem Bruder reden, man kann gucken, ob man sich Hilfe sucht für die Pflege der Eltern und so weiter, aber das sind alles riesige Themen, aber lass uns anfangen, auf die Handynutzung erstmal zu gucken. Wann im Laufe des Tages hast du zuerst das Handy in der Hand? Was machst du damit? Wie lange versackst du da drin? Was hat es dir geraubt, das Handy? Du warst dann nicht spazieren. Du hast nicht dir den Pudding gekocht, auf den du Lust hattest. Und so weiter. Du bist nicht schlafen gegangen, als du müde warst. Und das sind alles ja auch Stressoren an der Stelle. Und allein da zu sehen, doch, ich habe einen Gestaltungsspielraum und ich kann was verändern, das erscheint mir ganz wichtig.
Ja. Okay, das heißt, es geht wie so oft gar nicht darum, in dem Falle dann die Stressoren zu eliminieren oder so, sondern meinen eigenen Umgang damit zu finden, weil wir werden nichts daran ändern, dass die Weltereignisse so sind, wie sie sind. Wir werden zumindest als Einzelperson nicht die Medienlandschaft verändern, wie sie funktioniert, aber wir können für uns selber bestimmen, wie sehr wir sie nutzen.
Absolut,
wie sehr genau. Das zu uns kommt.
Wir essen ja auch nicht alles, was im Supermarkt steht. Ja. Und warum lassen wir uns aber alles so hinschicken von den Medien, ob nun Instagram, TikTok oder auch Freunde, die uns jetzt einen Link schicken oder so, und dann da zu versacken. Und natürlich kann man auch Stressoren versuchen zu bearbeiten, aber das geht natürlich im Kleinen besser als bei globalen Themen. Und je mehr globale Themen wir natürlich angespült bekommen durch die Medien, desto größer ist auch unsere Hilflosigkeit. Weil unser Gehirn ist ja ein Problemlöserorgan. Das will natürlich gerne eine Lösung. Und es ist gar nicht damit, also es kennt es ja gar nicht evolutionär, dass es mit globalen Themen geflutet wird. Ja. Das Gehirn hat immer Themen gehabt, die in meinem Umfeld waren. Der Berg rutscht runter, es gibt einen Streit in der Gruppe, ob nun in der Steinzeit, im Mittelalter oder wann auch immer. Mhm. Und jetzt sind plötzlich so große Themen da, wo das Gehirn irgendwann auch sagt, sorry, was soll ich denn jetzt tun? Also ich bin jetzt einfach überfordert. Und natürlich kann man aber jetzt das Beispiel mit dem Bruder, da kann man natürlich gucken, kann ich mit dem reden, kann ich verstehen, was ist seine Situation? Kann ich auch erkennen vielleicht, warum, also welchen Anteil ich daran habe, dass unsere Beziehung so problematisch geworden ist und er sich jetzt vielleicht um die Mutter nicht so kümmert, wie ich mir das wünsche. Was ist vielleicht auch mein Anteil daran? Also das kann ich schon verstehen und gucken, was kann ich daran verändern. Aber ganz oft geht es natürlich im Leben darum, einen Umgang mit etwas zu finden.
Ja, okay. Ja, also die technologischen Entwicklungen sind dann quasi auch zu schnell für die Evolution. Also wir können uns gar nicht anpassen, klingt da so ein bisschen durch, ne?
Also es gibt so verschiedenste theoretische Ausrechnungen, wo Leute mal gesagt haben, wenn du jetzt im Mittelalter gelebt hättest oder vielleicht auch im 17. Jahrhundert, wie viele Informationen hättest du im Laufe deines Lebens bekommen? Und dann guckt man sich an, wie viele Informationen bekommst du heute im Laufe eines Tages? Und da gibt es Berechnungen, die sagen, vielleicht kriegst du heute so viel Informationen wie ein Mensch im Mittelalter im Leben bekommen hat, kriegst du am Tag oder so. Also ich will mich da jetzt nicht festnageln auf eine Zahl, aber wir können uns das ja ganz leicht vorstellen. Der Lebensraum war einfach kleiner und die Informationen, die Menschen früher bekommen haben, hat sie häufig selbst ganz direkt betroffen oder es ging um Menschen in ihrem Umfeld, die sie kannten. Und heute geht es halt um Prinz Charles und Jennifer Aniston oder dieses Pärchen hat sich getrennt oder das Erdbeben in Japan oder. Und das ist halt irgendwann zu viel. So, das ist wie wenn ich den ganzen Tag snacke. Das ist dann auch irgendwann zu viel. Und im Buch schreibe ich ja an einer Stelle so diese kleine Szene, wo ich sage, wie würdest du das finden, wenn du durch die Fußgängerzone gehst und da kommt Ronald McDonald und schiebt dir einen Burger in den Mund. Und dann gehst du ein bisschen weiter und dann kommt ein Häagen-Dazs-Mitarbeiter und schiebt dir jetzt einen Löffel Eis in den Mund. Da würdest du ja protestieren und sagen, aber sage mal so, ich habe gar keinen Hunger, ich will gar kein Eis jetzt gerade essen oder ich esse generell kein Eis, was auch immer. So, aber Spiegel Online darf uns einfach was schicken. Oder wenn wir in der U-Bahn sitzen, da darf einfach auf dem Bildschirm stehen, das und das ist jetzt passiert. Aber Informationen sind eben geistige Nahrung. Die verändern uns ja, die verändern unseren Blick auf die Welt auch. Und wenn das alles nicht ausgewogen ist, wenn es kein realer Blick auf die Welt ist, sondern eben die negative Verzerrung so ausgeprägt ist, dann heißt es ja, ich esse nur Junkfood von morgens bis abends. Und dass man dann Verdauungsbeschwerden bekommt, ja, oder ihr heißt der Kopfsalat und ich habe, glaube ich, an irgendeiner Stelle gesagt, man hat dann so Gehirndurchfall, wenn man irgendwann sich mit diesen ganzen Sachen so auseinandersetzt. Und dann hat man jeden Tag diesen Gehirndurchfall.
Ja, ja. Und die Mechanik der sozialen Medien ist natürlich auch genau darauf ausgelegt, dass es einem wahnsinnig schwer gemacht wird. Also da wird ja auch was getriggert, dass man so, na komm, ein Swipe noch, die eine Kachel gucke ich mir noch an und so weiter. Ja. Also das ist natürlich, es wird uns auch zunehmend schwer gemacht, uns da rauszuziehen.
Ja, wir werden abhängig gemacht.
Ja. Und ich glaube, die Verlockung ist auch groß, eine andere Abzweigung zu nehmen im Umgang mit Stressoren und zu sagen, ach, ich unterdrück das. Also die Ablenkung davon ist natürlich auch immer sehr greifbar. Oder zu sagen, so, du, war so ein stressiger Tag, so ein Glas Rotwein am Abend. So, und das ist natürlich dann auch nicht der konstruktive Weg. So, das ist nur ein Hinauszögern, oder?
Genau, also immer wenn wir Stress haben, will unser Organismus ja wieder in eine Phase der Entspannung zurückkommen. Mhm. Das ist immer die Sache, die der Körper will. Und eigentlich ist es ihm so ein bisschen egal, wie wir es schaffen. Hauptsache, wir sind wieder entspannt. Und es ist ja eine Coping-Strategie, heißt es in der Psychologie, also eine Strategie, mit einer belastenden Situation umzugehen. Und der Rotwein oder die Hundevideos bei Instagram, die sind eben den ganzen Tag lang verschiedenste Coping-Strategien, um wieder in die Entspannung zu kommen, um abgelenkt zu sein, um andere Emotionen zu empfinden und um einfach wieder es sich besser gehen zu lassen, wieder besser zu fühlen. Und dass aber natürlich der Stressor an sich nicht bearbeitet wurde an der Stelle, ja, das Problem ist nicht aus der Welt, macht das natürlich mit der Zeit immer schlimmer, weil wir immer häufiger zu diesen Maßnahmen greifen und immer mehr Stressoren bei uns im Leben ansammeln, die wir dann gar nicht mehr angehen. Also es ist eine Abhängigkeit tatsächlich, kann man so sehen, die natürlich für immer mehr Stress sorgt. Und auch das zu verstehen, dass man da vielleicht schon reingerutscht ist in diese Verhaltensweisen, ist ja so ein erster Weg daraus, nämlich zu verstehen, wo ist mein Anteil daran, dass ich halt nicht runterkomme, dass ich angespannt bin, dass ich vielleicht auch mich irgendwann ärgere, dass ich so lange am Handy war und so weiter.
Okay, und jetzt, ich hatte ja am Anfang erzählt von der gestrigen Live-Podcast-Aufzeichnung und dass ich das so als positiven Stress empfunden habe. Und ich glaube, das kennt ja auch jeder, negativer Stress, positiver Stress. So, es kann mobilisieren, es kann anregend wirken, es kann dann aber auch zu viel werden. Und dieses Wechselspiel aus Anspannung, aber da muss auch wieder eine Entspannung kommen. Das beschreibst du in dem Buch ganz gut. Und das Buch heißt ja auch Superkraft statt Superstress. Also du wirfst da ja einen positiven Blick auf Stress. Das ist durchaus, dass wir das als was Positives annehmen sollten.
Absolut. Wir dürfen dankbar dafür sein, dass unser Organismus in Stress geraten kann. Das meine ich mit dieser Superkraft. Also wenn wir uns verschlucken, dann müssen wir ja nicht erst überlegen, oh, was könnte ich denn jetzt tun und dann mal ChatGPT fragen, sondern es passiert einfach in uns was. Und wir merken auch, wir werden rot im Gesicht und das Herz rast. Oder auch wenn jemand bremst vor uns auf der Straße, müssen wir auch nicht erst ein Brainstorming beginnen. So, hey, guck mal, der bremst gerade, sehe ich. Was könnte ich denn jetzt tun? Hast du gute Ideen? Warst du schon mal in so einer Situation? Sondern wir tun es dann einfach. Also weil wir plötzlich hellwach sind, ganz viel Energie haben. Unsere Muskeln sind eben auch ganz stark an der Stelle. Und wir sind dann eben fähig, Dinge zu tun. Das ist diese Superkraft. Oder auch gestern, wo du eben bei dieser Live-Aufnahme warst, da eben wach zu sein, konzentriert zu sein, im Fokus zu sein, Dinge wahrzunehmen, zu managen, ein gutes Gespräch zu führen, Dinge zu organisieren. So, das ist einfach diese Superkraft. Also leistungsfähig zu sein und vielleicht sogar auch über unsere Belastungsschwelle für einen Moment hinaustreten zu können, um etwas zu bewirken. Und das macht es ja vielleicht schon deutlich, über diese Belastungsschwelle hinaustreten darf natürlich immer nur punktuell sein. Wenn das der Dauerzustand wird, wenn das meine Erwartungshaltung an meine Woche, an meinen Monat, an mein Jahr wird, dann ist das natürlich eine körperliche Überforderung. Und dann wird aus dieser Superkraft Stress wird dann die größte Gesundheitsgefahr. Denn was ja der Stress macht in unserem Körper, er sorgt dafür, dass unsere Energie umverteilt wird. Wir haben nur eine begrenzte Energie in unserem Körper. Wir haben keine Zusatzenergie, aber die wird umverteilt. Das heißt, der Körper sagt, pass auf, Sven, jetzt sei mal fokussiert hier. Deine Verdauung ist jetzt gerade nicht so wichtig. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo man merkt, oh, ich habe ein bisschen Bauchgrummeln oder Sodbrennen oder vielleicht auch Durchfall. Das haben auch Leute, oder Verstopfungen vor so ganz wichtigen Terminen, vor einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel oder vor einem großen Vortrag oder so einer Bühnengeschichte, wie du sie erlebt hast. Und das ist einfach der Hinweis, ja, der Darm hat einfach keine ausreichende Energie bekommen, weil der Körper sagt, der Sven braucht jetzt ja Energie im Kopf gerade an der Stelle. Und die Muskeln so klassischerweise. Das heißt, da wird ganz viel Energie reingepumpt in die Atmung, das Herz. Es arbeitet alles auf Hochtouren. Auch das Immunsystem wird reduziert, weil der Körper sagt, na jetzt, um Viren und Bakterien sich zu kümmern, das ist voll die aufwendige Aufgabe. Wir ziehen mal Energie ab von diesen ganzen Prozessen und wir geben Sven alles, damit er jetzt handlungsfähig ist. Auch Reparaturprozesse, also Zellen, die entartet sind, dieser Zellmüll, der auch entsteht, da sagt der Körper, sorry, aber wenn ich mich jetzt darum kümmere, dann kann Sven jetzt nicht gut performen. Das geht nicht. So, das macht er. Und das ist mal völlig in Ordnung. Aber wenn er das natürlich auf Dauer macht, dann heißt das, irgendwann kann dein Darm nicht mehr richtig arbeiten, dein Immunsystem kann nicht mehr arbeiten so richtig. Und das kennen wir ja auch, dass wir bis zum Urlaub zum Beispiel durchgepowert haben und denken, oh wow, was habe ich alles geschafft? was bin ich ein produktiver Typ? Und dann am ersten Urlaubstag kommt dann die Erkältung. Und das ist genau der Hinweis, dass unser Körper hier eben in einem Ausnahmezustand war. Das heißt, kurzfristig ist Stress total in Ordnung. Langfristig, chronischer Stress, das geht einfach nicht. Mhm. Und da kommen wir aber natürlich so schnell rein, weil wir Multitasking leben, weil wir jetzt eben auf dem Handy auch viele Tätigkeiten tun, die eigentlich klassische Arbeitstätigkeiten sind. Also mir ein Hundevideo anzugucken und zu entscheiden, like ich das nicht, leite ich das an jemanden weiter, gucke ich mir das nochmal an, lese ich mir die Kommentare durch. Das ist eigentlich Büroarbeit, was wir da tun. Mhm. Nichts anderes als Menschen, die eine E-Mail bekommen und überlegen, wo muss ich dem jetzt CC, was muss ich antworten und so weiter. Das heißt, wir arbeiten einfach sehr viel den ganzen Tag. Und wenn wir glauben, eine Pause gemacht zu haben, weil wir gerade nicht am Computer saßen, dann sind wir am Handy gewesen oder waren sonst wo. Aber auf jeden Fall haben wir nicht durchgeatmet einfach nur. Wir haben nicht mit unseren Sinnen etwas einfach so wahrgenommen, nicht gerochen, geschmeckt, gefühlt, sondern wir waren wieder im Geist, wir waren wieder im Kopf die ganze Zeit. Und das ist natürlich irgendwann viel zu viel für unseren Organismus. Und dann muss es einfach irgendwann erstmal zu Symptomen kommen und dann irgendwann zu Krankheiten.
Ja, super interessant, René. Kleine Side-Story, mir hat kürzlich jemand erzählt, der sich damit auskennt, der hat erzählt, dass die Musikkomprimierung, wir hören ja alle Musik, die stark datenreduziert ist und das ist natürlich eine ganz interessante Technologie, die da stattfindet, aber das ist halt eben, das arbeitet mit psychoakustischen Mitteln. Das heißt, wir glauben, etwas zu hören, das ist aber eigentlich gar nicht in der Musik drin, weil das Gehirn das selber dazu addiert. Und das ist anstrengend. Das ist fürs Gehirn Arbeit. Das heißt, MP3s zu hören, Streamingdienste Musik zu hören, kann gar nicht so entspannt sein, wie zum Beispiel eine Vinylschallplatte zu hören, weil das Gehirn ganz anders dabei arbeiten muss. Fand ich auch eine interessante Information. Also auch auf der Ebene, ne, die wir überhaupt nicht wahrnehmen, passiert nochmal ganz, ganz viel.
Toll. Und das ist ja so eine gute Info, da kann man ja direkt was tun. Also eine Kassette einlegen, eine Platte aufnehmen, eine CD wieder nutzen. Ja,
genau.
Ja, toll. Ja.
Und ich finde das interessant, was du erzählt hast, eben die jetzt gerade Stress in Portion, ja, gut, aber es darf halt nicht zu viel werden. Es geht um eine Gewichtung. Und das erklärt mir zum Beispiel auch, weshalb so in Phasen, wo es mir dann vielleicht mal gelingt, wirklich eine stressfreie Zeit zu haben, dass ich dann auch an den Punkt komme, wo ich denke, das ist aber auch ein bisschen langweilig. Ein bisschen Stress finde ich auch gut.
Genau. Also man sagt, so ein mittleres Erregungsniveau ist für uns ideal. Mhm. Wenn es zu wenig ist, dann kommt diese Langeweile vielleicht, die wir als unangenehm vielleicht empfinden. Wenn es zu viel ist, kommt die Überforderung. Und das passt ja auch wieder gut zu dieser Bühnensituation von dir. So ein mittleres Niveau lässt dich gut performen einfach, lässt dich gut funktionieren. Wenn es zu doll steigt, dann hast du plötzlich einen Blackout, weißt nicht mehr, was du fragen sollst, wirst hektisch, wirst vielleicht auch aggressiv und wenn irgendwas technisch nicht funktioniert, dann schreist du Leute an oder so. Genau das ist dieses Spannungsfeld. Und um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen mit dieser Superkraft, da kennen wir ja alle. Und Fieber ist keine Krankheit, sondern Fieber ist die Reaktion unseres Organismus auf Krankheitserreger. Der Körper versetzt jetzt den Körper, der Organismus versetzt jetzt diesen ganzen Körper in einen neuen Zustand, nämlich in eine Abgeschlagenheit, in eine Appetitlosigkeit. Er sorgt dafür, dass wir schlafen wollen und ihn machen lassen wollen, dass wir nicht essen und den Darm jetzt noch belasten, weil er macht ja nun ganz viel Wärme im Körper und er sorgt eben dafür, dass jetzt Viren, Bakterien angegriffen werden können. Und das Prinzip dahinter heißt Allostase, kommt aus dem Griechischen und ist zusammengesetzt aus Allos und Tase. Und das eine heißt Veränderung, das andere heißt Stabilität. Das heißt, es ist die Veränderung für die Stabilität wieder.
Okay.
Und genau das ist Stress. Mhm. Stress ist ein allostatischer Zustand. Der Körper versetzt uns in eine Veränderung, damit wir wieder zurückkommen in den ausgeglichenen Zustand, weil wir das Problem gelöst haben, weil wir der Gefahr entkommen sind. Das heißt, wenn wir Stress haben, ist es eigentlich immer der Hinweis, irgendwas braucht gerade deine Aufmerksamkeit und bitte tu jetzt was. Das ist die Aufforderung des Körpers. Und so wie wir Fieber auch machen lassen sollten. Fieber ist ja erst gefährlich, wenn es für viele Tage oder sehr hoch sich zeigt. Aber Fieber, wenn man das reduziert, dann schadet man ja, also wenn man jetzt ein bisschen Fieber hat und man nimmt direkt eine Tablette, die das Fieber senkt, dann schadet man ja eigentlich dem Heilungsprozess.
Ja.
Und so kann man sich vorstellen, Stress ist in gewisser Weise auch eine Art Heilungsprozess oder Bewältigungsprozess. Nur davon sind wir halt häufig hier in unserer aktuellen Zeit natürlich weggekommen, weil Stress ist ein Bewältigungsprozess, um das Leben überhaupt hinzubekommen, um die Arbeit hinzubekommen. Und wir rutschen von einem Stress in den nächsten. Aber so sollte es nicht sein. Also es sollte eben ganz viele Phasen der Entspannung und Erholung im Laufe des Tages geben.
René, Hammer, ich lerne so viel ja, gerade. Woher weißt du denn das alles?
Ich habe ein Buch darüber geschrieben.
ja, weil du musst es ja auch irgendwo hergeholt haben. Und wie lange hast du da recherchiert und dir Informationen angeeignet?
Na, ich mache ja schon ganz lange Workshops. Mhm. Und dann kommt natürlich, jeder Workshop hat auch immer ein bisschen anderen Schwerpunkt. Und dann fängt man natürlich auch an, immer wieder neue Dinge zu recherchieren, Dinge nachzulesen und sich das nochmal genauer anzugucken. Und dann sammelt das so. Ich habe ja 6 Jahre seit unserem letzten Treffen Zeit gehabt.
Die hast du gut genutzt, ganz offenbar. Gut, aber man braucht auch ein Faible dafür, so in die Tiefe zu gehen, oder? Also bist du denn jemand, der dann wirklich sich da so einfach gerne ganz tief eingräbt? Und
ja, weil das Spannende ist ja, man kann es ja gleich bei sich selber wieder alles prüfen und entdecken. Man ist ja dann, nachdem man das gelesen hat, muss man ja nur ein paar Minuten, Stunden oder Tage warten, dann ist man ja schon wieder in irgendeiner Stresssituation. Und dann kann man ja gucken, aha, okay, jetzt ich habe so eine Art Fieber gerade, sich das einfach bewusst zu machen und zu sagen, okay, mein Körper versucht mir gerade zu zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und er möchte von mir, dass ich etwas tue. Und er will nicht, dass ich nur wieder jetzt entspanne und jetzt einfach kokse, damit es mir gut geht, sondern er sagt, tu irgendwas auf eine gesunde Weise idealerweise.
Ja. Jetzt, ohne dass ich, also ich möchte natürlich, dass alle Menschen sich dein Buch besorgen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber du versprichst ja in 7 Schritten zu einem gesunden Umgang mit Stress. Kannst du es ein bisschen anteasen, ein bisschen andeuten?
Ja, also vieles von den 7 Schritten haben wir jetzt auch schon gemacht, dass wir nämlich geguckt haben, was ist denn eigentlich diese evolutionäre Kraft von Stress? Und ich glaube, wenn man das einmal für sich verstanden hat, dann guckt man eben anders darauf und dann versteht man, dass Stress unser Freund ist und nicht unser Feind, aber dass dieser Freund eben nicht zum Dauergast bei uns werden sollte. Das ist so der sicherlich ganz zentrale Stress. Schritt. Dann geht es darum zu verstehen, was sind meine Stressoren in meiner aktuellen Lebensphase? Das kann ja von Phase zu Phase, von Alter zu Alter sehr verschieden sein. Also wirklich nochmal zu gucken, was sind die Aspekte, die mich gerade herausfordern, die anstrengend sind, die nervig sind, die schmerzhaft sind, wo ich vielleicht auch noch keine Lösung für habe. Dann zu verstehen, was bin ich für ein Stresstyp? Wie reagiere ich auf Stress oder wie sorge ich auch durch meinen Alltag für Stress? Wo ziehe ich den magnetisch an? Das ist sicherlich etwas. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch mit den Emotionen arbeiten, statt gegen die Emotionen zu arbeiten. Da gibt es sogar fast ein ganzes Kapitel dazu, wo wir uns die Emotionen genauer anschauen. Weil auch da gibt es so viele Missverständnisse, dass wir sagen, ja, ich will nicht wütend sein, ich darf nicht wütend sein oder was kann ich tun, damit die Angst schnell wieder weg ist. Aber auch hier nochmal zu verstehen, jede Emotion hat immer 2 Funktionen. Sie weist uns erstmal auf etwas hin. Und dann hat sie eine ganz bestimmte Energie, mit der wir was tun sollen. Also, wir können es ja mal gemeinsam durchspielen. Wenn du wütend bist, worauf weist dich dein inneres System hin? Was ist los, wenn du wütend bist?
Ich würde jetzt sagen, da ist was geschehen, was mich triggert, was wahrscheinlich begründet ist in meiner Vergangenheit. Beim Erlebten und ja, Wut kommt bei mir am ehesten daher, dass ich merke, oh Gott, da wird jetzt gerade was angestochen, was so verinnerlicht ist.
Ja, genau. Da passiert etwas, was gegen deine Einstellungen, gegen deine Werte, gegen deine Bedürfnisse passiert. Also häufig etwas, was wir als falsch oder ungerecht ansehen. Mhm. Und entweder sagen wir, das war irgendwie ungerecht und ich bin wütend rückblickend oder vielleicht auch nach vorwärts schauen, dass wir sagen, das darf nicht passieren, so. Das ist ja ein Unding, so, wenn das jetzt hier los ist, dann entsteht Wut. So, das ist das Erste, dass die Botschaft da ist. Unser Organismus sagt, Achtung, Achtung, irgendwas läuft gerade nicht nach deiner Vorstellung ab. Und jetzt gibt es eine Energie zu dieser Wut. Du sollst was tun. Was würdest du sagen, ist diese Energie in dir?
Ich, Ich versuche in dem Moment, würde ich sagen, mein Temperament zu kontrollieren und nicht zu explodieren. So, was, wo ich oft denke, ist auch nicht so gut. Ich glaube, ich sollte es in dem Moment zulassen, dass diese Wut einen Ausgang findet und ich es nicht unterdrücke.
Ja. Was glaubst du denn, wenn diese Wut einen Ausgang findet, warum sollte sie das tun? Also was würde dadurch passieren, wenn sie einen Ausgang findet?
Ich würde sagen, weil es ein Ausdruck der Emotionen ist. So der natürlich empfundene Ausdruck dieser Emotionen. Also Wut hat ja eine Kraft.
Ja, so. Und mit dieser Kraft kannst du ja vielleicht auch was rückgängig machen oder was verhindern. Mhm. Also du kannst, wenn du ausreichend wütend bist, hast du ja eine Motivation in dir, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, du, das war nicht in Ordnung, da hast du mich beschissen. Mhm. Oder zu sagen, nee, da muss ich mir jetzt einen Anwalt suchen, nach vorne blickend, und ich will das verhindern oder ich will mir das zurückholen. Mhm. Und dafür braucht man eine gewisse Energie, eine gewisse Motivation. Und das sind immer Emotionen. Und das ist eine ganz andere Emotion oder eine andere Energie auch, als wenn du jetzt traurig wärst. Mhm. Machen wir es nochmal als Gegenersatzpaar. Angenommen, du wärst jetzt traurig. Warum entsteht Traurigkeit in uns? Was ist die Botschaft vom inneren System?
Also mit Traurigkeit verbinde ich Verletzung. So, wenn ich mich verletzt fühle, wenn Emotionen nicht wahrgenommen werden, wenn die nicht ankommen, wenn ich mich mitteile und das wird nicht angenommen, wenn ich kein Ausdrucksmittel für meine Emotionen finde, dann werde ich traurig. Das wären jetzt so meine ersten Gedanken.
Ja, super. Und die Leute, die uns gerade zuhören, haben ja vielleicht auch parallel mitgedacht und für sich auch so Gedanken gehabt. Und häufig sind es so Verlustsituationen. Das ist ja auch, wie du es gerade beschrieben hast. Also da verliert man zum Beispiel den Kontakt zu der anderen Person. Ja, wenn du sagst, so, ich werde nicht gesehen in meiner Emotion, in meiner Traurigkeit, oder, und dann entsteht Traurigkeit. So, ja, also ein Verlust zum Beispiel, ein Bindungsverlust wäre das jetzt. Aber Traurigkeit entsteht auch, wenn ein Mensch von uns geht, ob er stirbt oder ob eine Trennung da ist oder was auch immer. Oder wenn wir etwas verlieren, also ein Ding, der Ring, das Handy, entsteht ja auch Traurigkeit. Mhm. So. Und das ist ja eine ganz andere Energie als bei der Wut. Ja, die Wut ist sehr nach außen gerichtet häufig, sehr laut, sehr stark. Und die Trauer ist eher in sich gekehrt und viel ruhiger. Und was will die Trauer? Also was sollen wir jetzt mit dieser Emotion tun?
Ich würde sagen, die Trauer will eine Heilung. Die will, dass ich mir Zeit nehme, dass ich genau diesen Blick nach innen wende und den eben auch zulasse, um darüber eine Verarbeitung stattfinden zu lassen.
Ja, genau. Also die sagt, komm klar, verabschiede das, versuche nach vorne zu schauen und ein Leben ohne dieses Handy, ohne diesen Ring zu finden, was gut ist. Ein Leben ohne diesen Menschen zu finden. Ja? Oder eben auch diese Verletzung. Man wird in seiner Emotion nicht gesehen oder als Person nicht gesehen, entsteht Traurigkeit. Und dann geht es erstmal darum, okay, dieser Schmerz, den zu verarbeiten, den auch zu realisieren an der Stelle. Und diese beiden Emotionen nochmal so gegenüberzustellen, die Wut und die Trauer, machen das nochmal so ganz deutlich. Die Emotionen sind alle positiv. Ja, das ist immer die große Überraschung. Im Workshop lasse ich immer so ein Brainstorming machen. Erzählt mir doch mal, welche Emotionen fallen euch ein. Und dann sagen die Leute Freude, Angst, Wut, Trauer, Eifersucht, Neid. Und dann nach der fünften sagt irgendjemand, Leute, das sind ja nur negative Emotionen. Mhm. So. Und dann sagen die, gibt es nicht noch irgendeine positive Emotion? Kommen wir noch auf irgendwas? Aber es gibt die Freude als positive und ansonsten kommt da eigentlich nichts mehr. Dann kommt nur noch, in Anführungsstrichen, negative. Und dann sage ich immer, super, jetzt haben wir 10 positive Emotionen gefunden. Und dann gibt es immer ein großes Murmeln in der Gruppe, die sagen, nein, das sind doch nicht positiv. Ich will doch nicht wütend sein, ich will doch nicht traurig sein. Mhm. Und dann machen wir genau das ein bisschen ausführlicher, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und dann entsteht und verfestigt hoffentlich sich diese Idee, dass jede Emotion eben sinnvoll ist. Mhm. Also die sind nicht irgendwelche Nebenwirkungen, Begleiterscheinungen, die wir weghaben müssen, sondern die geben uns eine Information, die klären uns darüber auf, in was für einer Situation wir uns gerade befinden, die sorgen für Klarheit, was ist gerade passiert in deinem Leben, und dann haben sie eine bestimmte Energie und geben uns die Chance, irgendwas zu tun.
Ja.
Und das ist heilsam, das ist wirksam, dadurch kann was passieren. Und du hast ja auch gesagt, wenn du die Wut so ein bisschen unterdrückst und die Wut nicht zeigst, dann ist es eigentlich wie die Fiebertablette nehmen, weil dann konnte dein Körper eigentlich gar nicht das machen, was er machen wollte. Und wenn man dann jetzt, keine Ahnung, bei Instagram stattdessen dann ist, um wieder gute Laune zu bekommen, dann ist man nicht mehr ganz so wütend danach. Aber der Grund, warum man wütend war, der ist ja immer noch im Leben. Die Enttäuschung, das Ungerechte. Und die Frage ist, reicht mir das? Kann ich damit leben, dass ich mich jetzt ein bisschen besser fühle, aber immer noch weiß, dass ich da betrogen wurde? Und was aber passiert, wenn wir uns mit den Emotionen auseinandersetzen, ist, dass die sich auch transformieren können. Vielleicht ist man erstmal wütend und vielleicht lässt man diese Wut auch raus. Und dann ist aber die Energie nicht einfach weg, sondern sie transformiert sich vielleicht in Trauer. Und das ist der Heilungsprozess, der irgendwann entsteht, dass wir durch die Emotionen gehen, weil sie uns verschiedenste Aspekte einer Sache zeigen. Jemand, der dich betrogen hat, um Geld zum Beispiel, der erste Moment ist die Wut. Und dann vielleicht kriegst du dein Geld sogar zurück, weil du protestiert hast. Aber dann kommt vielleicht die Traurigkeit, dass du sagst, boah, das ist passiert, das hat dieser Mensch getan. In was für einer Welt lebe ich eigentlich? Oder ja, das ist, denke ich, nochmal was ganz Wichtiges zu verstehen. Als mir fällt nämlich gerade ein, als Ukraine-Russland-Krieg losging, haben mich Journalisten angerufen und gefragt, wie können wir mit dieser Angst umgehen? Und dann habe ich oft gesagt, warum ist denn das nur Angst, was wir empfinden? Vielleicht empfinden wir auch Wut, vielleicht empfinden wir auch eine Traurigkeit, dass da Menschen sterben, dass da Krieg passieren kann, dass Politik sowas macht oder zulässt. Es ist vielleicht immer gar nicht nur die Angst im ersten Moment, es sind vielleicht auch ganz andere Emotionen. Und da hinzukommen, das ist ganz wichtig, weil Emotion ist eben auch Stress. Also immer wütend zu sein, immer traurig zu sein, ist auch Stress. Und durch die Emotionen zu gehen, zu verstehen, zu verarbeiten, das heißt dann eben Emotionsregulation.
Hammer. Also es erklärt natürlich auch ganz viel, weshalb eben diese Emotionen negativ konnotiert sind, weil sie uns herausfordern. Ja. Ne? Und weil sie eine Handlung einfordern, damit um sie in was Produktives umzusetzen. Freude ist natürlich easy. So, macht Spaß, haben alle Bock drauf, auf die anderen. Da muss man schon irgendwie halt auch was tun. Aber das als Auftrag anzunehmen und zu wissen, dass man daraus dann etwas Gutes für sich machen kann, finde ich eine sehr schöne Inspiration. Ich habe auf jeden Fall gerade richtig Bock bekommen, wütend und traurig zu sein.
Sehr gut. Ja, genau. Also vielleicht noch ein Alltagsbeispiel. Wenn ich zu Unternehmen fahre, bin ich auf dem Zug. Und ich versuche mal das Ruheabteil zu buchen, aber das nehmen manche wörtlich und sagen, cool, hier kann ich in Ruhe telefonieren. Und dann bin ich oft in der Situation, dass ich so denke, wann spreche ich den Menschen drauf an? Und dann merke ich das, oder ich rede mir ein, er macht mich sauer. Aber die Wut entsteht ja in mir. Und die entsteht vielleicht auch, weil ich nicht aus meiner Komfortzone rauskomme und sage, jetzt spreche ich es an. Sondern es grummelt in mir die ganze Zeit. Und das einfach zu verstehen, klar, dieser Mensch tut da, er macht einen Auslöser, irgendwas tut er gerade, aber die Wut ist in mir. Und er hat mir nicht die Wut geschickt, die Wut ist in mir entstanden. Durch meine Bewertungen seines Verhaltens gegenüber. Weil wenn ich nicht im Ruheabteil wäre, würde dieses Telefonieren wahrscheinlich viel weniger wütend machen. Und jetzt aber zu sagen, die Wut geht weg, wenn ich entweder anders darauf schaue oder wenn ich jetzt verdammt nochmal aus der Komfortzone rauskomme und sage, sorry, können Sie aufhören zu telefonieren, wir sind im Ruheabteil. So, dann kann ich mit der Wut was machen. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich immer ja auch wütend auf mich vielleicht. Ja. Ich denke jetzt, sag doch mal was, warum hast du immer noch nichts gesagt? Jetzt ist schon eine halbe Stunde vergangen. Also auch da ist wieder unser Anteil da. Und das können wir im Alltag immer wieder beobachten, prüfen und uns selbst immer wieder kennenlernen.
Auch schöne Inspiration. Entschuldigung, ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier laut telefonieren, weil Sie bringen mich dadurch aus meiner Komfortzone heraus und haben mir etwas beigebracht.
Ja.
Gut, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Wie, mit all diesen Erkenntnissen, die du da hast, wie gut gelingt es dir, die zu praktizieren? Oder wann kommst du an dein Limit, wo du dann auch mal merkst, so, oder vielleicht auch über dich selber schmunzeln musst, weil du sagst, so, oh, jetzt war ich an so vielen Stellen vielleicht auch mal so unter Druck, dass ich es auch selber nicht umsetzen konnte. Es ist ja immer, ne, man braucht ja die Ressourcen dafür. Ja. Und das wissen wir ja alle. Das ist ein schönes Beispiel, diese Situation im Zug. Abhängig davon, wie bis dahin mein Tag verlaufen ist, gelingt es mir auch mehr oder weniger irgendwie das zu reflektieren, was passiert mit mir, wofür ist der verantwortlich und damit umzugehen. Wie ist denn das bei dir persönlich?
Ganz genau so. Also ich bin ja auch ein Mensch und lebe nicht als Mönch im Kloster. Also natürlich ganz genau so. Das, was ich versuche, ist, mir bestimmte Gewohnheiten zu etablieren, dass ich mit weniger Stressoren konfrontiert bin. Also Handyzeit ist so ein Stichwort. Es kommen keine Pop-up-Nachrichten auf meinem Handy zum Beispiel. Ich habe ganz wenige Apps nur. Keine Spiele da drauf. Ich habe meinen Klingelton immer aus beim Handy, außer ich erwarte irgendwie einen Anruf oder so. Das sind so ein paar kleine Grundeinstellungen quasi, die ich so habe. Ich versuche mir nicht 1000 Termine zu machen oder auch nach so einem Workshop versuche ich nicht nach Hause zu fahren und dann um Mitternacht wieder in Berlin zu sein, sondern ich frage, kriege ich noch eine Hotelübernachtung, dass ich erst am nächsten Tag nach Hause fahren muss. Ich versuche, dort spazieren zu gehen, an den Orten, wo ich bin und nicht nur im Hotel zu sein. So viele Kleinigkeiten halt einfach. Aber ich bin auch ein Lernender. Also auch das ganze Leben wird lernend sein, weil wir auch immer wieder in verschiedenen Lebensphasen auch mit neuen Stressoren konfrontiert sind, mit denen wir noch nie konfrontiert waren. Und Dinge verändern sich. Die Medien, so wie sie heute sind, waren sie vor 10 Jahren noch nicht oder vor 20, als ich angefangen hatte. Und da eben auch immer wieder zu merken, wie muss ich mir das gestalten? Höre ich noch Radio? Welchen Sender höre ich denn überhaupt? Oder mache ich lieber irgendwie eine Platte an? Das sind alles so Grundkonfigurationen. Aber natürlich empfinde ich ja auch Wut bei Dingen, auch Angst, auch Traurigkeit. Das ist alles da. Und was ich dann eben versuche, ist, nicht das mit Eis jetzt irgendwie wieder gut zu machen. Ich esse auch Eis, auch gerne. Aber so ein bisschen, vielleicht ein ganz kleines bisschen schneller zu verstehen, ach Mensch, guck mal, jetzt hast du prokrastiniert oder jetzt hast du dich gedrückt oder warum bist du denn nicht rausgegangen aus der Komfortzone? Warum hast du denn nichts gesagt? So, was ist denn das? Und einfach so ein bisschen in die Reflexion zu kommen. Aber natürlich gibt's das auch alles. Vielleicht kann man das ganz gut beschreiben mit jemandem, der sich mit Ernährung sehr viel auseinandersetzt. So. Der wird vielleicht manche Sachen nicht essen, die im Alltag ungesund sind und schnell verfügbar sind. Und der hat vielleicht Routinen, Gewohnheiten, wie er Essen vorbereitet, wo er Essen reinkauft, wie er Essen zubereitet. Und trotzdem isst er vielleicht auch mal einen Cheeseburger bei irgendeiner Kette oder so. Ja. Genau, also das gehört ganz normal dazu. Und Stress ist ja auch eben keine Krankheit. Stress ist nichts Schlimmes. Stress darf sein. Ich habe ja auch eine Aufregung vor Vorträgen, vor Workshops, Dinge, die mich herausfordern, auch im Alltag. Und wie du sagst, die Ressourcen sind es ja oft. Manchmal fühlt man sich irgendwie total stark und gut und sagt, so, jetzt kann ich was ansprechen, jetzt kann ich was machen. Und manchmal fühlt man sich ganz klein und schlecht und energielos, unausgeschlafen oder irgendwie so falsch. Und dann denkt man sich, ich mach's jetzt mal nicht so. Das gehört natürlich alles dazu. Mir ist eben nur wichtig, nicht im Dauerstress zu leben. Das ist so, das, wofür ich sorge. Kein Dauerstress. Und wo ich auch sorge dafür, ganz oft Entspannungsmomente zu haben, Erholungssachen zu haben, Naturmomente zu haben. Und dafür eben auch zu kämpfen, will ich jetzt schon fast sagen, aber eben tatsächlich den Kalender nicht übervoll machen und Arbeitstermine so planen, dass es realisierbar ist. Und mal gelingt es besser, mal gelingt es schlechter.
Absolut, ja. Und es ist ein Prozess. Und wie du gesagt hast, sowohl die Faktoren ändern sich, die Stressoren verändern sich, als auch man selber verändert sich. Ich würde sagen, auch mit zunehmendem Alter verändern sie sich natürlich. Das spielt auch eine Rolle. Und also ich glaube, bei mir in der Vergangenheit sowohl die Bereitschaft als auch das Vermögen, also die Fähigkeit und das Bewusstsein für Dauerstress war in jüngeren Jahren nochmal ein ganz anderer. So, und da muss man wahrscheinlich auch immer mal wieder so ein Einchecken und für sich definieren, wo kommt es eigentlich her und diese Analyse durchführen, die du eingangs beschrieben hast. Das ist nichts, was man dann irgendwie einmal macht und das gilt dann fürs gesamte Leben.
Ja, so. Absolut, genau. Und spätestens, wenn ich eine Krankheit habe, wenn ich ins Altersheim irgendwann komme oder so, dann gibt's ganz neue Stressoren. Wenn jemand stirbt in meinem Umfeld oder so, das sind natürlich ganz neue Themen, die da sind. Und das passt ganz gut, was mir gerade eingefallen ist, als du das erzählt hast, weil wir sind ja eingestiegen mit dieser Eisdiele.
Ja.
Und mir fällt ein, als ich angefangen habe, mit Anfang 20 beim Radio zu arbeiten, da gab es so eine Regel für Leute, die bestimmte Sendungen mitgestaltet haben, dass die zu bestimmten Zeiten im Jahr keinen Urlaub nehmen durften, weil in der Zeit finden immer die Umfragen statt, wie viele Leute hören die Sender. Mhm. Also die sogenannte MA-Analyse, ja. Das ist so die Währung im Radio. Danach wird dann ja auch die Werbung austariert, wie teuer ist eine Sekunde Radiowerbung. Ja. So. Und zweimal im Jahr gibt's diese Erhebung über viele Wochen. Und in der Zeit dürfen bestimmte Moderatoren oder Redakteure halt nicht in den Urlaub. Und als ich das damals erfahren habe, dachte ich, das ist ja cool. Ich gehöre zu dem Kreis der Auserwählten, die so wichtig sind, dass ich hier in den Monaten keinen Urlaubantrag genehmigt bekomme. Das fand ich cool. Mhm. Und auch wenn ich da mit Freunden gesprochen habe, habe ich gesagt, ja, ah ja, ich darf gerade keinen Urlaub nehmen. So, ich habe eine Urlaubssperre. Ich darf erst dann und dann wieder Urlaub nehmen. Ja? Und heute ist es eben ganz anders, dass ich eben sage, ich weiß jetzt schon, wann ich im nächsten Jahr Urlaub habe und wo ich hinfahren möchte und wann ich frei habe. Und da eben einfach, ja, das Leben verändert sich und man selber merkt eben auch irgendwann, dass ein bestimmter Rhythmus vielleicht zu viel ist und so nicht funktioniert. Und wie kann man denn gut leben?
Ja, sind wir wieder so bei dem Stress als Statussymbol, was wir vorhin auch schon hatten. Mhm. René, ich nehme ganz viel mit aus diesem Gespräch. Ich habe ja auch dein Buch, ich habe es aber erst zur Hälfte gelesen, muss ich gestehen, aber ich habe jetzt hier auch nochmal viel erfahren. Und ich fand auch das nochmal ausführlichere Lesen darin wirklich sehr inspirierend und sehr lehrreich. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank dafür.
Danke.
Danke, dass du dich da so reingearbeitet hast in diese Thematik und die vergangenen 6 Jahre so gut genutzt hast.
Was für ein Thema soll ich denn für dich in den nächsten 6 Jahren bearbeiten?
Oh, okay, nee, da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber das ist, das lasse ich mir mal durch den Kopf gehen.
Ich hatte überlegt, schlafen oder auch Tod, finde ich auch interessant. Vielleicht wäre das was.
Ja, Tod ist ein riesiges, riesiges Thema. Ja. Das spielt natürlich auch... Der Verein hier Freunde fürs Leben, ja. Ne, ist ja bemüht um Aufklärung zum Thema Depression und auch Suizid.
Ja.
Und Suizid und die enge Verknüpfung mit dem Thema Tod ist natürlich wirklich ein sehr, sehr großes Thema und auch so noch so stigmatisiert und so angstbehaftet und auch kulturell bedingt und so weiter, haben wir schon viel Folgen dazu gemacht und so. Also ich glaube, da lässt sich wirklich sehr, sehr viel erzählen. Das wird dann vielleicht ein mehrbändiges Werk oder ein sehr dicker Wälzer oder ein Teilaspekt daraus zu nehmen. Ich, ganz ehrlich, also auch Suizid als isolierten Aspekt, das ist sicherlich auch was, wo man noch viel Aufschlussreiches drüber erzählen kann, denke ich schon. Vielen Dank. Wir entlassen dich hier aber natürlich nicht, ohne dass du noch einen schönen Beitrag für unsere Kopfsalat-Playlist hinterlässt, die wirklich so ein schönes, buntes Sammelsurium schon geworden ist, ein wildester Mix an Songs, aber jeder Song hat halt eben seine individuelle Geschichte, die mitgebracht wird von unserem Besuch. Was hast du denn dir überlegt?
Ich habe einen Song mitgebracht, der mich schon ganz lange im Leben begleitet, schon seit dem Englischunterricht in der Schule. Da hatten wir mal eine Lehrerin, die war erst eine Vertretungslehrerin und hat mich schon in der ersten Stunde so begeistert, wie sie mit uns umgegangen ist. Und dann irgendwann war ich bei ihr so regulär in der Klasse. Und da haben wir von einem Film geschaut. Und das ist Harold and Maude gewesen. Und den fand ich ganz faszinierend. Und ich glaube, das war dann auch meine erste oder zweite CD, die ich mir damals gekauft habe. So in den 90er Jahren von Cat Stevens, CD. Und es ist ein Song, der dort im Film ganz prominent vorkommt. Ich mach's spannend, wie du siehst.
Absolut.
Und das ist der Song If You Want to Sing Out, Sing Out. Und den habe ich dann tatsächlich später, als ich im Radio, bei Radio Fritz, habe ich einige Jahre lang den Blue Moon moderiert. Das ist so eine Talksendung, wo man abends um 22 bis 0 Uhr bei mir anrufen konnte, jeden Sonntag. Und wir haben über psychologische Themen gesprochen. Und immer am Ende, als letzten Song, um Mitternacht, habe ich dann diesen Song gespielt für viele Jahre. Und so begleitet er mich schon ganz lange.
Ach, wie schön. Ja, toll, wie Musik einen durchs Leben begleiten kann und damit dann eben auch eine Zeit in Verbindung steht. Und
auch die Aussage. Ja. Es geht ja darum, mach, was du willst und wenn es nichts ist, dann mach es halt wieder rückgängig oder mach was anderes. Genau, das ist so ein bisschen die Botschaft. If you want to sing out, sing out. Und das muss auch nicht gut sein, sondern wenn du singen willst, sing.
Ja, Ja, sehr schön. Okay. Also meine Wahl hat ähnlich viel Tiefgang. Mhm. Es ist Nura. Kennst du Nura?
Nee.
Niemals Stress mit Bullen.
Aha.
Heißt das so?
Okay,
also Stress, so, sie hat auf jeden Fall niemals Stress mit Bullen. Und was kaum jemand weiß, ist, dass Nura ist jetzt Anti-Aggressionstrainerin und Coach für interdisziplinäre Entschleunigungsmethodiken mit Schwerpunkt gewaltfreie Sprache im Female Rap.
Mhm.
Ja, also vergesst hiphop.de und rap.de, hört Kopfsalat, dann werdet ihr informiert. Das sind die heißesten News zu Nura. Und ich glaube, die beiden Songs sind auch wieder ein schönes Beispiel für diese Playlist. Ich glaube, sehr unterschiedlich, ja. Und das macht sie so, so hörenswert. Hört doch mal rein.
Cool, ich höre es mir auf jeden Fall an. Bin neugierig geworden.
Und ich höre mir Cat Stevens an, der ja dann später noch einen anderen Namen angenommen hat.
Yusuf Islam.
Genau.
Genau.
So, genau. Weil das zum Islam
übergetreten ist. Neulich. Nee, Waldbühne, Quatsch. Also in Spanien, der Zitadelle Spandau war ich.
Ah, ja.
Und da ist er live aufgetreten, letztes Jahr oder so. Und das war total schön, den da so live zu sehen und auch dann meinen Song quasi dann einmal live performt
cool.
zu bekommen.
Ach schön, sehr gut, das freut mich sehr. René, uns bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.